Wenn uns Hiobs Botschaften treffen, den Hiob haben sie getroffen. Aber sie sind nicht ausgegangen, die Hiobs Botschaften. Sie erreichen uns fast jeden Tag. Wenn in einem Schweizer Tunnel ein Bus voller Kinder umkommt, weil der Fahrer aus, soweit ich weiß, bisher ungeklärten Gründen einfach abkommt, der Bus zerschellt, Kinder kommen um, die Zeitungen berichten es, dann ist es eine Hiobsbotschaft. Oder ich erinnere an den Tsunami 2004, am zweiten Feiertag, geht um die Welt, eine Riesenflutwelle und die Nachricht geht als Hiobsbotschaft und wirklich um die Welt. Aber da kann es immer noch so sein, dass für uns als Einzelne, die wir das mitbekommen, die Sache weit weg scheint. Andere sind näher dran. Wenn uns aber aus dem Mund eines Arztes gesagt wird, tut mir leid, Sie haben Krebs, dann ist es eine Hiobsbotschaft. Andere sagen dazu Schicksalsschlag. Wobei man unterscheiden muss zwischen Schicksal und Schlag. Wer ist denn da Schicksal? Den Schlag spüren wir schon, aber Schicksal? Wir wollen uns heute Abend bei diesem Thema an Hiob selber orientieren. An den Botschaften, die er bekommen hat, mindestens in einer Auswahl. Und dazu lese ich jetzt aus Hiob 1. Die Verse 13 bis 22. Wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt. An dem Tage aber, da seine Söhne und Töchter aßen und Wein tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen, kam ein Bote zu Hiob und sprach, die Rinder pflügten und die Eselingen gingen neben ihnen auf der Weide. Da fielen die aus Saba ein und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Es geht Schlag auf Schlag. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, Feuer Gottes fiel vom Himmel und traf die Schafe und Knechte und verzehrte sie und ich bin allein entronnen, dass ich dir's ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, die Chaldäer machten drei Abteilungen und fielen über die Kamele her und nahmen sie weg und erschlugen die Knechte mit der Schärfe des Schwerts. Und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Als der noch redete, kam ein anderer und sprach, deine Söhne und Töchter aßen und tranken im Hause ihres Bruders, des Erstgeborenen. Und siehe, da kam ein großer Wind von der Wüste her und stieß an die vier Ecken des Hauses. Da fiel es auf die jungen Leute, dass sie starben, und ich allein bin entronnen, dass ich dir's ansagte. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutterleibe gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Ich möchte meine Ausführungen heute Abend in drei Punkte gliedern. Die Hiobsbotschaften, so wie wir sie, es kommt ja noch schlimmer. Der Hiob wird auch noch angetastet in seiner Gesundheit. Aber die Hiobsbotschaften bis zum Schluss stehen unter der Regie Gottes. Punkt 1. Punkt 2. Sie enthüllen Satans Macht. Und Punkt 3. Sie zeigen Hiobs Frömmigkeit. Bleiben wir beim ersten Punkt. Sie stehen unter Gottes Regie. Das ist ja Ich hätte ja vorne anfangen können mit Hiob-Buch, aber ich denke, so viel Bibelkenntnis haben wir, dass da ja eine Abmachung zwischen Gott und Satan stattgefunden hat, bei der deutlich wird, dass Gott der Überlegene ist und bleibt in allem Geschehen. Bei all dem Schweren der Hiobsbotschaften, Gott bleibt der Überlegene. Das ist also zwischen Gott und Satan kein Zweikampf mit unsicherem Ausgang, wo man nicht weiß, wer am Ende die Oberhand haben wird. Das ist wichtig, dass wir das sehen und festhalten. Aber es kommt der Punkt, der uns schon zu schaffen machen kann. Ja, hat das denn Gott etwa bloß zugelassen? Zulassen, bloß zulassen, das würde ja bedeuten, naja, also Satan, wenn es nicht anders geht, du willst mich da an dieser Stelle packen, ich lasse es mal zu, wollen wir sehen, wie es wird. Hat Gott es bloß zugelassen? Würden wir den Gedanken weiterspinnen, kämen wir auf den Punkt, dass wir denken müssten, eigentlich wäre dann Gott ein schwächlicher Gott. An der Stelle müsste er sich getroffen geben. Und Satan hätte einen Punkt gefunden, wo es bei Gott auch anfangen würde zu wanken. Da gibt uns der Prophet Amos einen Satz in seinem Buch, seinem Prophetenbuch, der wiederum vielen zu schaffen macht. Da kommt man wirklich oder kann man ins Grübeln kommen, wo der Prophet sagt, ist auch ein Unglück in der Stadt, dass der Herr zulasse. Nein, dass der Herr nicht tue. Wer es aufschreiben will, Amos 3, Vers 6. Dass der Herr nicht tue. Da kann man nun wirklich ins Schleudern kommen. Busunglück im Schweizer Tunnel. Tsunami-Unglück in der Welt. Ich könnte eine lange Liste aufzählen jetzt. Dass der Herr nicht tue. Das ist zweifellos eine radikale Zuspitzung der Alleinwirksamkeit und der Alleswirksamkeit Gottes. Das ist der Gott der Bibel. Natürlich müssen wir da einiges verkraften, nämlich dass dieser Gott auch das Böse, sage ich, zulässt. Nein, nicht bloß zulässt, sondern will. Will, um an der Einrichtung des Bösen, des Gegenspielers, zeigen zu können, wer er ist. Und in diese Auseinandersetzung zwischen Gott und Satan wird jetzt der Hiob hineingenommen. Zulassen oder wollen? Eine ganz kritische Frage. Natürlich fällt uns da auch sofort wieder der Tsunami ein. Ich weiß noch gut, wie es damals einfach nachher große Fragen gab, bis hinein in theologische Kreise, wo man herumgerätselt hat, ja, wie kann und wie muss man das sehen und so weiter. Fragen über Fragen, fehlendes Frühwarnsystem, Klimaveränderung, da hat man Ursachen gesucht, noch und noch, mangelnde Informationstechnik, bis dahin, dass Äußerungen kamen, ja, also hinter dem muss der Teufel stecken. Aber bei all diesen Erklärungsversuchen hat das eine gefehlt, nämlich das Bekenntnis unserer Abhängigkeit von Gott. Habt ihr da irgendwas gelesen in dieser Richtung? Ich nicht. Das Bekenntnis unserer Abhängigkeit von Gott. Und das ist das, was wir an Hiob, da kommen wir dann auch noch hin, lernen müssen und lernen können. Was stellen wir bei Hiob fest? Immer noch unter dem Punkt 1, dass diese Hiobsbotschaften unter Gottes Regie stehen. Gott geht auf den Verdacht Satans ein. Das heißt doch, Gott will den Test. Er will das. Ich weiß nicht, ob das im Einzelfall, wenn es bei uns persönlich hart auf hart geht, ein Trost sein kann. Ich meine schon, dass wir nicht denken könnten, ja, vordergründig, was sagen wir dann, Schicksalsschlag. Aber zum Wort Schicksal komme ich noch. Den Schlag spüren wir. Aber vordergründig ist es dann der den Unfall verursacht, mein Unfallpartner, und dann streiten wir vielleicht vor Gericht herum oder die Versicherungen streiten herum, vordergründig? Bei Hiob geht es wirklich bis zum letzten Hintergründigen. Nämlich Gott geht auf den Verdacht Satans ein. Das ist kein schwächliches Nachgeben. Gott will das. Das heißt, der Satan bekommt Gelegenheit, seine Proben durchzuführen. Das genehmigt Gott. Und der Satan muss das nicht herausbetteln. Jetzt, Gott gibt doch endlich nach. Du weißt es, ich muss ja meine Funktion als Satan auch ausüben. Also so nicht. Gott genehmigt das. Souverän. Bitte, es gibt im Neuen Testament eine Szene, da sagt Jesus, Petrus, Satanas hat euer begehrt. Ich aber habe für dich gebeten. Er möchte euch sichten wie den Weizen, durcheinanderschütteln. Er möchte euch abbringen von mir. Ich aber habe für dich, Klammer auf, euch gebeten. Von Martin Luther gibt es ein Wort. Das ist typisch Luther. Aber ich bin überzeugt, Luther hatte in einer Situation der Kirchengeschichte als ein Prellbock eine furchtbar schwere Aufgabe, nämlich die Verkrustung der katholischen Theologie und Orthodoxie aufzubrechen und einfach das Evangelium wieder auf den Leuchter zu stellen und das an seinem eigenen Leib zu erfahren, wenn er in Rom da die Treppen raufrutscht und Ablasshandel betreibt und einfach fast die katholische Kirche mit ihren Dogmen da auch dem jungen Luther aufgebürdet hat. Er erkennt so nicht. Und nun kämpft er für das, was ihm Gott als Erkenntnis aufgetragen hat. Und hat, da bin ich auch überzeugt, in ganz besonderer Weise an dieser Frontstellung das Widerstandshandeln des Teufels erleben müssen. Der erzählt mir da, dass er einmal das Sintenfass eben gegen den Teufel, na, das mag eine Anekdote sein, ob er den Teufel gesehen hat, ich war nicht dabei. Also, aber dann, an dem hängt es auch nicht. Aber ich bin überzeugt, er hat in ganz besonderer Weise das Widerstandshandeln Satans erlebt. Aber wisst ihr, was er gesagt hat? Der Teufel ist auch nur Gottes Teufel. Er hat es in erster Linie mit seinem Gott im Himmel zu tun. Der Teufel kann nicht tun und lassen, was er will. Er geht an der Leine Gottes. Das sieht bei Hiob so aus, dass Gott das Eingreifen, das Zuwiderhandeln Satans begrenzt. Er darf nicht einfach bloß drauf losschlagen. Aber das wird sehr deutlich, was da sehr drastisch erzählt wird. Satan ist mächtig, aber er ist nie allmächtig. Lassen wir uns das wirklich als Trost dienen, wenn es bei uns hart auf hart gehen mag, was es auch immer sei. Satan ist mächtig, wobei wir uns auch davor hüten müssen, alles sofort auf die Schiene von Satans Gegnerschaft zu schieben, alles, was wir erleben. So darf man es auch nicht machen. Mächtig, aber nicht allmächtig. Aber bei dem allem geht es letztlich darum, dass Gott seine Ehre aufs Spiel setzt. Es geht letztlich um die Frage nach Gott. Gott, wie bist du? Wer bist du? Und das darf Satan jetzt an Hiob ausprobieren. Hiob leidet nicht wegen eigener Verschuldung, obwohl Hiob auch nicht sinnlos war. Das ist jetzt gar nicht die Frage. Aber er leidet all diese, ich sage so jetzt, schweren Hiobsbotschaften, leidet er um Gottes Willen, weil Gott auf die Wette Satans eingeht. Der glaubt nur, solange du ihm ständig Wohlergehen und Glück verschaffst und seine Frömmigkeit segnest und beantwortest mit Segen noch und noch. So lange glaubt er. Und Gott sagt, das wollen wir doch mal sehen. Da will ich den Hiob testen lassen. Durch dich, bitteschön. Es geht um die Ehre Gottes in dieser Probe. Wenn Hiob versagt, ist Satan Gott gegenüber im Recht. Dann hätte Satan Recht. Stellen wir uns das mal vor. Zweiter Punkt, sie enthüllen Satans Macht. Also das erste war mit der göttlichen Regie. Alles stand und steht unter göttlicher Regie bis heute. Darum ist mir das Lied von Paul Gerhardt, das wir eingangs gesungen haben, wir werden noch weitere 4 Strophen daraus singen, so großartig. Da ist eine Menge Theologie eingefangen in diesem Lied. Großartig. Wirklich die Größe und Alleinwirksamkeit Gottes zum Ausdruck gebracht, wie es eben der Dichter Paul Gerhardt fertig gebracht hat. Jetzt geht es um die Enthüllung von Satans Macht, die uns in diesem Bericht ja deutlich gemacht wird. Satan ist ein Meister der Verdächtigungen. Als ein Kenner des Bösen handelt und redet er aus seinem eigenen. Hat es nicht ähnlich Jesus gesagt? Er ist ein Lügner von Anfang an. Und wenn er redet, dann redet er aus seinem eigenen. Das ist sein Wesen, seine Art. So ist er. Als Kenner des Bösen kennt er auch das Böse. Das heißt, die falschen Motive. Das, was hinter einem verqueren Handeln stecken mag. Das kennt er. Aus seinem eigenen. Er selbst ist ja als gestürzter Luzifer an dem gescheitert, dass er wie ein Thronräuber den Thron Gottes erstürmen wollte. Den Thron, den der Sohn Gottes später verlassen hat. Und diese Würde und Herrlichkeit nicht festgehalten hat, wie ein Räuber seine Beute. Und an diese Stelle wollte Luzifer und ist daran gescheitert, gefallen. Wisst ihr, das ist logisch, wie die Bibel uns das berichtet. Logisch insofern, bei seiner Versuchung und Verführung als der Böse und Kenner des Bösen hat er über die Eva eingefädelt, was Todessterben, ihr werdet sein wie Gott. Das wollte er nämlich. Und nun hat er diese Masche weitergegeben. Ihr werdet sein wie Gott. Und das ist bis heute die Giftspritze, die in der Menschheit nachwirkt. Bis heute. Das war im Dritten Reich ein Gipfelpunkt. Sein wie Gott, Hitler der Große und sein Heer drumherum. Heil durch Hitler. Ich habe ja schon darauf hingewiesen. Immer geht es darum, der Mensch will durch die Giftspritze Satans den babylonischen Turm bauen. Himmelsstürmer sein. Sich an die Stelle Gottes hinbringen. Satan als Thronräuber. Und jetzt kommt er als der, der verdächtigt, bei Hiob den Verdacht ausspricht, ja, der glaubt nur so lange und ist nur so lange fromm, solange du ihm Wohlstandssicherung gibst. Satan weiß, dass hinter jeder Frömmigkeit Eigenliebe stecken kann. Bei Satan. Und es kommt der Test. Bitteschön, jetzt wird ausprobiert, Hiob, wie steht's denn da bei dir? Glaubst du wirklich nur solange du eben im Wohlstand und im Familienglück dein Leben dahin lebst? Deshalb ist es gar kein haltloser Verdacht, den hier der Satan ausspricht. Gar nicht haltlos. Denn hier geht es um den Zentralnerv unseres Glaubens. Wenn bei uns an Gott Glauben bedeutet, wenn wir da ganz ehrlich in uns hineinschauen, ist es eigentlich nur ein Schritt. Wenn bei uns an den Herrn Jesus Glauben bedeutet, du aber hast mir eine Gegenleistung zu bringen, dass ich Hilfe erlebe, dass es mir gut geht, dass du mir aus der Patsche hilfst. Wisst ihr, so wie der Jakob am Anfang seines Glaubensweges, sagen wir einmal so, auf der ersten Stufe des Glaubens. Da erleben wir das, er ist auf der Flucht, weil er, Entschuldigung, wenn ich so sage, Mist gebaut hat. Er ist auf der Flucht und da hat er ein Gotteserlebnis, den Traum und das alles. Und nun kommt es zu einem Gespräch zwischen Gott, dem Herrn und dem Jakob. Und der Jakob, der sagt es so typisch Jakob, wenn du mich wieder an dieses Land zurückbringst, da wo ich jetzt als Flüchtling da das Weide suchen muss, wenn du mich wieder zurückbringst, dann sollst du mein Gott sein. Das ist doch ein Kuhhandel. Und Gott wird mit dem Jakob auch fertig. Da wäre der Test beim Jakob negativ ausgefallen, garantiert, in der Phase. Aber hat auf einem langen Leidens- und Lernprozessweg eben umdenken und umlernen müssen. Also glauben, ohne dass wir sofort von Gott eine Gegenleistung beanspruchen. Wisst ihr, wir sprechen das nicht aus, aber ob nicht im innersten Winkel unseres Herzens, so in der hintersten Ecke, nicht doch so ein Gedanken eingenistet ist. Ich bin eigentlich betrübt darüber, dass in unseren Tagen das sogenannte Wohlstandsevangelium da und dort Fuß fassen darf. Bis dahin, dass man über Visionen so direkte Gebetserhörungen herbeizaubern will. Und wenn es dann einmal nicht funktioniert hat, ich verzeichne das jetzt ganz kurz. Aber das ist nicht einfach falsch, denn solche Dinge sind passiert oder passieren. Wenn dann aufgrund einer solchen Vision die Gebetserhörung nicht eingetroffen ist, das heißt die Vision, dass ich einen VW von Gott geschenkt bekomme, hat nicht funktioniert. Und dann bekommt der Visionär gesagt, ja, ob er sich denn auch die Farbe vorgestellt habe. Und das hat nur deshalb nicht funktioniert, weil er nicht gesagt hat zum lieben Gott, ich brauche einen grünen VW. Deshalb hat er keinen gekriegt. Gegenleistung hier im Diesseits auf materielle Art und im Jenseits natürlich den Himmel. Nein, Hiob will uns was anderes beweisen. Aber Satan will auch seinen Verdacht beweisen. Luther hat in seiner berühmten Römerbriefvorlesung einen Satz gesagt. Da trifft er auch wirklich ins Schwarze. Übrigens, Luthers Vorrede zum Römerbrief hat viele Wellen geschlagen. Der Begründer der methodistischen Bewegung, also sozusagen mein Kirchenvater, hat ja bei der Vorlesung Luthers, also der Vorlesung von Römerbrief, na, wie muss ich es richtig sagen? Bitte, die Vorrede zum Römerbrief, den Luther geschrieben hat, nicht den Römerbrief, sondern die Vorrede hat er geschrieben, kam zum Glauben, zur Heilsgewissheit, John Wesley, und da sagt jetzt Luther in einem berühmt gewordenen Satz, der Mensch ist so sehr in sich selbst verkrümmt. Moderne Psychologen verwenden diesen Ausdruck auch in unseren Tagen. Die Ich-Beziehung des Menschen ist so eine Art Selbstverkrümmung. Der Mensch ist in sich selbst bezogen, verkrümmt. Also, der Mensch ist so sehr in sich selbst verkrümmt, dass auch seine Gottesliebe nur eine fromm verhüllte Selbstliebe darstellt. Luther hat es als Tatsache hingestellt. Ich möchte das ein bisschen aufweichen und sagen, das kann so sein, muss aber nicht. Verdächtigungen wirken sich bei Satan aus in seiner Funktion als Verkläger. Als Verkläger der Brüder steht in der Offenbarung in Sacharja 3, da steht Josua, der hohe Priester, mit beschmutzten Kleidern vor dem höchsten Herrn. Und was soll er denn machen? Und Satan, der verklagt ihn, mit dem Mann willst du Staat machen. Das geht doch gar nicht. Der soll hohe Priesterfunktion haben. Ha, in dem Aufzug geht's doch nicht. Er bekommt ein neues Gewand, weil Gott da eingreift. Satan, ein Meister der Verdächtigungen und daraus sein Verklagen. Weiter, ein Meister der Methoden. In Epheser 6, wo die Waffenrüstung Gottes geschrieben ist, da kommt eine Stelle, die so übersetzt wird, da ist die Rede von den listigen Anläufen des Teufels, gegen die wir widerstehen sollen, gegen die listigen Anläufe. Das heißt wörtlich, gegen die listigen Methoden. Da steht das Wort Methoden. Im Griechischen Methodeia, also da lässt sich ja das deutsche Wort richtig herauslesen. Listige Anläufe. Da geht er sehr diplomatisch vor. Er stellt nämlich in Frage. Und das ist ein ganz raffiniertes Vorgehen. Ich mache gleich einen Schritt in heutiges Geschehen. Er stellt in Frage, aber stellt dabei keine Behauptung auf. Aber hinter dem Satz, den er da vorbringt, steht ein Fragezeichen. Hat er gleich am Anfang so angefangen. Ja, sollte Gott gesagt haben? Fragezeichen. So sät er Zweifel. Das ist ein ganz listiger Anlauf. Und dieser Anlauf Satans zeigt sich heute in verschiedenen Spielarten so, das muss nicht immer gleich jetzt satanisch hergeleitet sein, aber diese Methode ist verbreitet. Vergleichen wir einmal über eine bestimmte Zeit lang die Balkenüberschriften unserer Zeitungen. Es ist heute so, wenn jemand aus welchen Gründen auch immer abgeschossen werden soll, so läuft es weithin heute in der hohen Politik, dann bringt irgendeine Zeitung eine Verdächtigung, man stellt etwas in den Raum, hinten mit einer Fragezeichen, da kann niemand belangt werden. Man sagt nur, sollte etwa hier eine Veruntreuung vorliegen, Fragezeichen. Prompt ist schon ein Anschwärzen da. Jetzt geht der ganze Prozess, richterliche Prozess und was da alles eingeleitet werden kann, geht los. Aber die Zeitung mit dieser Balkenüberschrift kann nicht belangt werden. Es wurde da nur in Frage gestellt. Diplomatie. Meister der Methoden. Ich habe in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, schon eine Weile her, denkt man nicht, ich möchte es mal so sagen, auch ein Stück die Bultmann-Theologie kennengelernt und da mich mit ihr auseinandersetzen müssen. Ich habe das so bezeichnet, das ist der satanische Angriff von links gewesen. Liberale Theologie, kritische Theologie, Hinterfragtheologie, Wort Gottes in Fragestellung Theologie, noch und noch. Angriff von links. Es hat nicht lange gedauert, da muss ich die Erfahrung machen, auch im Gemeindedienst, dass die Bultmann-Geschichte eine Zeit lang die Gemüter erhitzt hat. Aber plötzlich sind dann Erscheinungen aufgetreten, wo ich den Eindruck hatte, jetzt kommt der Beschuss von rechts. Jetzt hat Satan einen Strategiewechsel vorgenommen. War die Bultmann-Seite mit der linksliberalen Theologie, mit der Abwertung des Wortes Gottes, durch Löcherung des Wortes Gottes, eben die Gefahr von links, so kam jetzt ein Stück Überhehung hinein in das schwärmerische Geschehen. Bis hin schon zu John Wimber und wie dann alle die Namen nacheinander aufgetaucht sind. Das begleitet uns bis heute. Wir müssen dabei den Strategiewechsel Satans dahinter sehen. Einmal schießt er von links, dann schießt er von rechts. Paulus hat nicht umsonst gesagt, wir brauchen Waffen zur Rechten und zur Linken. Das heißt, wir müssen Linksangriffe und Rechtsangriffe abwehren können. Wobei das Abwehren schwärmerischer Verfälschung fast schwerer ist wie das andere. Meister der Methoden, könnte man ja noch einiges sagen. Ich gehe weiter. Er ist ein Verursacher von Schicksalsschlägen. Und da will ich noch einmal betonen, müssen wir aufpassen, dass wir nicht alle Schicksalsschläge und alles Negative sofort dem Teufel zuschreiben. Das gibt's ja auch. Und das ist auch wieder eine Übertreibung. So geht es nicht. Das wäre dann eine Kennzeichnung, dass ein Mensch ja von vornherein als Besessenen angesehen wird, weil er halt Schweres erlebt oder wie auch seine Reaktionen eben negativ sind. Der Bibelausleger Lampater hat in seinem Kommentar über dieses Geschehen bei Hiob die Überschrift gesetzt: Hiobs Entblößung. Der wird Schritt für Schritt ausgezogen, entblößt, klein gemacht. Er verliert Schlag um Schlag alles. Satan fügt materiellen Verlust bei, das kann er. Bei Hiob geht es bis an die Grenze des Erträglichen. Verlust der Habe durch Raub und Zerstörung. Materiellen Verlust, menschlichen Verlust. Dabei gebraucht er Menschen. Das kommt nicht einfach bloß so vom Himmel her, von nichts. Er gebraucht Menschen. Da werden die Sabäer genannt und die Chaldäer. Beides waren Beduinenstämme. Die einen aus der arabischen Wüste, Heimat Südarabien. Die Chaldäer, Beduinen aus der syrischen Wüste, Heimat, liegt an der Euphratmündung. Das kann lokalisiert werden. Die Bezeichnung beider Gruppen, Sabäer und Chaldäer, als räuberische Beduinen, sind Zeugnis für das hohe Alter des Hiob-Buches. Also das ist nicht irgendwie ein Buch, das in der Theorie ausgegobelt wurde. Hat sich einer halt mal hingesetzt und wollte ein großartiges literarisches Werk da fabrizieren. Und nun kommt auch bei diesen Hiobs-Botschaften, dass sich Satan der Naturkräfte bedienen kann. Wenn Feuer vom Himmel fällt, ist der Blitz. Wenn der Sturm hinkommt, das sind dann die Tornados. Ja, da lesen wir doch in unseren Tagen, dass in Amerika jetzt laufen wieder Tornados. Fast hätte ich gesagt, umhergehen, besser noch umherwüten. Der Sturmwind ist ganz realistisch damals der Scirocco. Der Ostwind, der von jenseits der Wüste kommt, der gefürchtete Scirocco, der ist bis heute gefürchtet. Das ist nicht einfach bloß eine Märchenerzählung, die da abläuft, sondern hat der Sturmwind hineingehauen, das Haus zum Einsturz gebracht. Im Psalm 104 steht der Satz, bitte jetzt hören, er macht Winde zu seinen Boten und Feuerflammen zu seinen Dienern. Wer? Müsste man doch eigentlich sagen, aber hier war es der Teufel. Satan hat von Gott die Genehmigung bekommen, dass er ein Stück weit in die Naturkräfte einwirken kann und darf. Vielleicht sind einige hier, die das, wie ich damals erlebt haben, als Billy Graham, ich weiß nicht, war seine erste Deutschlandreise, Evangelisationsreise durch Deutschland, war er ja in verschiedenen Orten, unter anderem auch in Stuttgart. Und zwar im Stadion. Ich war dabei, das war voll. Ich hatte nur einen Stehplatz, hat aber nichts ausgemacht. Und habe schon erwartet und gedacht, Billy Graham live zu erleben. Später kam es dann auch in Nürnberg einmal zustande. Das will ja schon etwas heißen. Ich will aber jetzt nicht näher auf Billy Graham eingehen, sondern das, was damals sich zugetragen hat, in der Atmosphäre. Als wir aus dem Stadion herauskamen, war es außerhalb nass, hat es geregnet, war ein Gewitter. Da haben sich Gewitterwolken zusammengezogen außerhalb des Stadions. Im Stadion hat sich überhaupt nichts in der Richtung gezeigt. Wie wenn Satans Macht gegen diese Aktion zum Angriff übergegangen wäre und Gott hat gesagt, halt bis hierher und nicht weiter. Ich fasse nochmal zusammen, Hiobs Botschaften. Rinder und Eselstuten werden geraubt, die Knechte werden ermordet. Die Zahl ist angegeben, 500 plus 500. Ich sage dann gleich noch was zu den Zahlen. Ein Gottesfeuer verbrennt die Kleinviehherden, auch die Knechte kommen ums Leben. 7000. Die Kamele werden geraubt, auch die Knechte werden ermordet. 3000. Ein Wirbelsturm zerstört das Haus, alle Kinder kommen um. 7 Söhne und 3 Töchter. Sind die Zahlen realistisch? Es müssen wir aufpassen. Sind die Zahlen realistisch? Es gibt in der Bibel nicht wenige Stellen, da müssen wir bei den Zahlenangaben Symbolik einsetzen. Ich meine, dass zum Beispiel die 144.000 in der Offenbarung eine Symbolzahl sind. Da darf man also nicht hergehen mit Blatt Papier und Bleistift und dann abhaken, jetzt wie viel sind es und dann geht's los. Symbolzahlen haben eine wichtige Botschaft zu sagen, so auch hier. Ich meine, dass diese Zahlen Symbolzahlen sind, die deutlich machen sollen, der Hiob hat sich vollkommen im Familienglück befunden. Das war eine große, abgerundete Sache. Sein irdischer Reichtum war perfekt, besser war es gar nicht mehr möglich. Die andere Frage, ist dieses Schlag auf Schlag realistisch? Da redet einer und berichtet das, schon kommt der Nächste und schon wieder mit einer Hiobsbotschaft. Ist das realistisch? Sage ich ja. Man möge mir nachsehen, wenn ich hier einen Vergleich bringe aus unserem persönlichen Erleben. Das kommt nun absolut nicht hin an das, was Hiob erleben musste. Freudenstadt, ich weiß schon immer das Jahr, ich hatte einen Bauunfall, lag im Krankenhaus, hatte eine Knieoperation vor mir. In der Zeit war in unserer Großfamilie eine Pflege notwendig, eine Pflege des hinfällig gewordenen Vaters meiner Frau. Sie war bereits unterwegs, hat unterwegs die Nachricht bekommen durch eine Bekannte aus unserer Gemeinde dort, ja, ihr Mann liegt im Krankenhaus. Meine Frau ist unterwegs und will ein paar Tage ihren kranken Vater pflegen. Und gleichzeitig kommt die telefonische Nachricht, auch an meine Frau, weiß nicht, über Umwegen hat sie es dann erreicht, diese Nachricht. Unsere Tochter ist in Reutlingen, dort ist sie verheiratet bis heute noch, und ist schwanger und muss liegen, weil jetzt Komplikationen eingetroffen sind. Mutter kann nicht kommen. Schlag auf Schlag. Wie heißt im Sprichwort, ein Unglück kommt selten allein. Man spricht auch von der Duplizität und Triplizität, das sind große Worte jetzt, sind das, der Dinge. Aber das ist realistisch. Jetzt komme ich zum Punkt 3. Die Hiobsbotschaften zeigen Hiobs Frömmigkeit. Wie Hiob darauf reagiert, das ist ja nun wirklich erstaunlich. Und wir wirken da schon bei der ersten Reaktion bei ihm. Also dem Teufel geht es jetzt eigentlich an den Kragen, der kriegt nicht recht. Obwohl noch einiges aufgezählt werden kann. Seine stumme Reaktion zerreißt sein Obergewand, eine Trauerhandlung. Also er verhält sich jetzt wie ein Trauernder. Er hat einen großen Verlust erlitten, klar. Der Schmerz zerreißt seine Brust. Es kann ja gar nicht sein, dass es spurlos an einem vorübergeht. Das muss auch gar nicht spurlos an einem vorübergehen. Hiob schneidet sich das Haar ab, macht sich zu einem Bettler, einem Sklaven gleich. Größe? Nein. Hiob will das gar nicht mehr sein. Wenn es ihm so geht, dann bin ich jetzt wie ein Bettler. Hiob, ich bringe die einzelnen Reaktionen jetzt einfach zur Sprache. Hiob wirft sich auf die Erde. Das ist die Gebärde der Unterwürfigkeit. Er nimmt die Stellung eines Betenden ein. Jetzt an dieser Stelle bereits muss Satan erkennen, dass er Hiob zu Unrecht verdächtigt hat. Warum? Weil bei all dem schweren Hiob sein Bekenntnis zu seinem Herrn einhält. Und da hat ja der Teufel einen Keil dazwischen treiben wollen. Könnten wir es verstehen, wenn jetzt Hiob hergeht? Beispiele, glaube ich, gibt es in der Richtung schon etliche. Dass er zähneknirschend gesagt hat, lieber Gott, wenn du schon so bist, aber jetzt will ich die Faust ballen. Da sehe ich nicht mehr ein. Das muss ich mir doch nicht mehr bieten lassen. Das wären doch menschliche Reaktionen. Hiob neigt sich tief und hier steht ein Fachausdruck, den man heute in besonderer Weise wieder auf den Leuchter stellen sollte. Fachausdruck für Anbetung. Da wird Anbetung echt. Da muss man Anbetung nicht gefühlvoll stimulieren. Da nicht, da kann man sie auch nicht. Und dann kommt sein großes Bekenntnis. Er sieht nüchtern die Wirklichkeit des Menschen, die Grundsituation des Menschen zwischen Geburt und Tod. Das sagt er auch später dann seiner Frau, die bekommt das ja auch mit. Ich bin nackt und von meinem Mutterleibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Das ist unsere Wirklichkeit, Lebenswirklichkeit. Ich weiß nicht, ob ich es hier in dieser Konferenz schon gesagt habe, aber ich verwende es immer wieder. Das ist die Erkenntnis der Situationsklarheit. Er sieht die Wirklichkeit, wie sie ist, ohne Verschleierung. Eine meiner Lehrer in Frankfurt hat uns das richtig eingebläut. Thema Evangelisation, ganz wichtig. Hat er immer wieder gesagt, der Mensch braucht Situationsklarheit. Er muss wissen, wie es um ihn steht. Und wohl dem Menschen, dem das wie Schuppen von den Augen fällt, wenn er weiß, so bin ich und ich brauche einen Retter. Situationsklarheit, das sieht hier Hiob. Wie sagt denn das Paulus? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Und was spielst du dich denn auf, als ob du es nicht empfangen hättest? Als der Große. Später schreibt er an Timotheus, wir haben nichts in die Welt gebracht, darum ist auch klar, dass wir nichts hinausbringen. Das meint er jetzt von der irdischen Seite her. Diese Erkenntnis bringt eine ganz wichtige Maßstabveränderung in unser Leben hinein. Nämlich die Erkenntnis, die Marie Schmalenbach in ihrem Lied »Brich herein, süßer Schein«, ach, das hätte man auch singen können heute, ich weiß nicht, ob es im Grünen drin ist, in die Worte fasst. Das ist eine Formulierung, die ist so klassisch, das kann man treffender gar nicht mehr sagen. Dass uns werde klein das Kleine und das Große groß erscheine. Das ist Maßstabveränderung. Dass man Dinge, die man bisher für groß und wichtig und entscheidend und wenn ich das nicht habe, dann ist mein Leben nicht mehr lebenswert und was weiß ich was alles, was da hineingepumpt wird. Nein, das uns werde klein, das was wirklich klein ist, muss ich da nicht groß machen. Aber das Große, das was in den Augen Gottes groß ist, das halte ich auch für groß. Maßstabveränderung, das muss in unser Leben hineinkommen. Der Hiob nimmt alles aus Gottes Hand. Glück und Unglück. Andere haben längst vor mir schon darauf hingewiesen, dass das ja eine eigenartige Formulierung ist, wenn Hiob sagt, der Herr hat's genommen. Und jetzt wird dem Bibelleser in den Versen vorher auf Schritt und Tritt gezeigt und gesagt, aber da war doch der Teufel am Werk. Und wie? Warum sagt der Hiob nicht, der Herr hat es zwar gegeben, aber der Teufel hat mir das alles genommen. Das wäre doch eigentlich der Realität entsprechend richtig gewesen. Nein, Hiob erweist sich an dieser Stelle als ein Glaubender. Und ich sage noch einmal, da zeigt Hiob, dass der Satan nicht recht hatte bei Hiob, als er die Verdächtigung ausgesprochen hat. Der glaubt bloß, solange es ihm gut geht. Er nimmt alles aus Gottes Hand. Glück und Unglück. Hiob hat auch das Gute nicht vergessen. Er sagt es ja. Haben wir das Gute, also das, was mit Glück beschrieben wird, aus seiner Hand genommen, sollen wir das Unglück nicht aus seiner Hand nehmen. Mit dem Bekenntnis zu seinem Herrn bleibt Hiob beim Herrn. Satan kann also keinen Keil dazwischen treiben. Das ist das Vorbildhafte bei Hiob. Hiob kommt sogar bis zur Anbetung. Der Name Jahweh sei gepriesen. In diesem Satz kommt dreimal oder in seinem Bekenntnis dreimal der Name Jahweh vor. Das heißt Herr der Heerscharen. Dieser Lobpreis, diese Fähigkeit zum Lobpreis wurde Hiob nicht genommen. Hiob konnte sein Leid nicht erklären. Der hat die Hintergrundvorgänge nicht mitbekommen. Nur was im Vordergrund abgelaufen ist. Er konnte sein Leid nicht erklären, aber er konnte es bestehen. Es gibt den Spruch, da und da als Wandspruch, sehr gut und treffend, der so lautet: Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Wie oft gibt es solche Situationen, die Gott in ein Leben hineinverordnet, als Glaubenstest? Vater, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. An dieser Stelle wird auch ganz deutlich der Unterschied zwischen, jetzt sage ich es einmal so, Schicksalsschlag und Hiobs Botschaft. Wenn wir mit Hiobs Botschaft das meinen, was da in der Bibel steht. Und nicht abwandeln als kalten, sachlichen Schicksalsschlag. Schicksal wird so erklärt, das ist der Glaube an die vom Menschen nicht beeinflussbare Macht des Schicksals. Irgendwie, wie neutral das formuliert ist. An die vom Menschen nicht beeinflussbare Macht. Und fatalistisch glauben heißt, man kann halt nichts machen. Untätig sich in sein Schicksal ergeben. Das sind Formulierungen, die ich aus dem Lexikon herausgeholt habe. Untätig sich in sein Schicksal ergeben. Und da ist der ganz große Unterschied zwischen dem, was Hiob erlebt hat und Hiob auch in seinem Glauben darstellt. Er hat sich eben nicht einfach bloß fatalistisch ergeben und er wusste auch, dass das nicht einfach ein blindes Schicksal ist, sondern dass es mit dem lebendigen Gott zu tun hat, den er anbeten kann, mit dem man auch reden kann, den man bitten darf, auch um Hilfe und um Lösung. Das ist ja gerade das, was Glauben ausmacht, diese persönliche Beziehung zum lebendigen Gott. Mit dem Schicksal kann man nicht persönlich reden, aber mit dem lebendigen Gott. Die Bewährung des Hiob wird festgestellt. Bewährung, keine Versündigung, er hat sich nicht von Gott losgesagt. Keine Verachtung Gottes, er machte Gott keinen Vorwurf, heißt es. Und da steht ein Wort, das traue ich mich fast nicht zu sagen, aber so steht es da, so hart, so derb, und zwar wieder realistisch auf dem Hintergrund damaliger Sitten. Er spuckte vor Gott nicht aus. Es gibt im Neuen Testament eine Stelle, die gerade das aufgreift, wo Jesus in der Bergpredigt sagt, wer zu seinem Bruder sagt, Raka oder Racha, der ist, glaube ich, des höllischen Feuers schuldig, wo man eigentlich denkt, also was ist das, wenn man zum anderen sagt, du Esel oder was, dann soll das eine noch furchtbare Strafe nach sich ziehen. Dieses Wort Raka, das da Jesus verwendet, heißt eigentlich dem anderen ins Gesicht spucken. Und es ist tatsächlich so, das kann man übrigens bis heute erleben und erfahren, das ist auch nicht aus der Luft gegriffen. Während hitziger Auseinandersetzungen spucken Orientalen einander oft ins Gesicht. Was habe ich mit dir zu tun? Du Kerl. So. Das Ergebnis ist, dass Satan eine Niederlage erleidet. Hiobs Glaube hängt nicht am Besitz und an seinem Familienglück. Er gibt damit Gott die Ehre, der Name des Herrn sei gelobt. Und deshalb wird er in Jakobus 5, Vers 11 als Vorbild hingestellt. Die Geduld Hiobs, von der habt ihr gehört. Hiob als Vorbild in der Geduld, der Name des Herrn sei gelobt. Ist das Hiobsgeschehen mit den vielen Hiobsbotschaften, unsere Geschichte ist ja da noch nicht zu Ende, ist das ein Stück der Wirklichkeit? Ich will mit einem Beispiel schließen, das ich selber erlebt habe. Das war in Nürnberg. Wir hatten einen Bruder in der Gemeinde, der ein fleißiger Mitarbeiter war. Der kam fast jeden Tag, hat mir die Buchführung gemacht und wirklich war ein Mann, der sich eingesetzt hat. Und ich habe auch seinen Glauben kennengelernt. War im Dritten Reich ein Stück weit vorne dran. Er hat mir erzählt, dass er die Aufmarschpläne gezeichnet hat, war Ingenieur, gelernter Ingenieur, die Aufmarschpläne gezeichnet hat für die Aufmärsche auf dem Reichstagsgelände in Nürnberg. Muss man mal sich vorstellen. Das war alles geplant und er hat die Zeichnungen geliefert. War natürlich nach dem verlorenen Krieg interniert und hat da eine furchtbare Sache mitgemacht. Er war im Lager untergebracht, praktisch als Gefangener. Man war da bei der Feuerwehr und da ist ein Lagerbrand ausgebrochen und als ein Feuerwehrmann, wohl an verantwortlicher Stelle war er vorne dran, hat den Löschversuch gemacht und dann ist das Dach eingebrochen von der Barake, die sie haben löschen wollen. Und er hat furchtbare Verbrennungen erlitten, die ihm von da an zeitlebens buchstäblich ins Gesicht geschrieben waren. Verbrannte Hände, verbrannte Augen, da mussten Hautverpflanzungen gemacht werden. Also er hat ein richtig entstelltes Gesicht gehabt. Kam zum Glauben, entschieden. Wie hat er seinem Gott vertraut? Wie hat er sein Leben in der Hand seines Gottes gewusst? War verheiratet, selber keine Kinder. Ich habe mitbekommen, wie er einem seiner Enkel, der ist etwa 16 Jahre alt geworden, Unterstützung zukommen hat lassen, eben für seine Ausbildung und einfach wie ein Vater seinen Sohn versorgt. So hat er seinen Enkel versorgt. Da passiert es eines Tages. Kennt ihr die Geschichte?
Wenn er keine Kinder hatte, wieso hatte er dann Enkel?
Dann war es, das war eine Fehlschaltung. Auf jeden Fall war es ein naher Verwandter, sagen wir es mal so. Ja, vielen Dank für die Korrektur. Auf jeden Fall ist eines Tages passiert, dass dieser nahe Verwandte, der junge Kerle, heranwachsend, voller Hoffnung für die ihn Umgebenden, auch für seine eigenen Eltern. Wie er krank wurde, dieser junge Kerl im jungen, blühenden Alter und an einer Infektion starb. Ich dachte, wie wird mein lieber Bruder Mitarbeiter, der sein ganzes Herz in die Unterstützung dieses jungen Menschen hineingehängt hat, wie wird der darauf reagieren? Und wisst ihr, was er gesagt hat? Gott macht keine Fehler. Das war erlebte und bewältigte Hiobs Botschaft. Nun lasst uns beten. Herr, wir alle wissen nicht, was du in deinem Lebensprogramm für uns vorhast. Aber wir wissen, dass wir bei dir in guten Händen sind und dass du garantiert keine Fehler machst, auch wenn Dinge bei uns geschehen, die wir nicht verstehen. Aber wir dürfen dir vertrauen. Hilf uns, dass wir das allezeit können. Amen.